Ja, es ist nun die letzte Predigt in dieser vierteiligen Reihe zum Thema Geben, Haben, Besitzen von Herzen. Und ich möchte mit euch zuerst über etwas ganz anderes nachdenken, nämlich über Naturgesetze. Und ich bin sehr dankbar, dass es Dinge gibt, die einfach so sind, wie sie sind. Wenn ich zum Beispiel so einen Jonglierball nehme und damit ein bisschen versuche zu jonglieren, was mir nicht mal mit diesem einen gelingt, dann ist völlig klar, dass wenn ich ihn loslasse, dass er dann runterfällt. Völlig logisch. Es gibt sicher Konstellationen, wo man das irgendwie aushebelt, aber grundsätzlich, wenn ihr zu Hause seid und eine Tasse habt, liebe Hausfrauen, die ihr denkt, es wäre mal schön, wenn wir neues Geschirr hätten, dann funktioniert das. Man kann auch lange mit dem Mann darüber diskutieren, aber es gibt ja auch einfachere Wege, oder? Wenn ich jetzt eine Schleuder hätte, wie David, und ich würde diesen Ball in so eine Schleuder legen und ich würde sie rumschwingen, dann würde der Ball nicht zu Boden fallen. Warum? Fliehkraft. Ganz einfach, der Körper drängt nach außen, dort wird er gehalten, darum fällt er nicht runter. Und das ist einfach, zumindest hier auf dieser Erde, in der Regel, wenn man es nicht künstlich verändert, immer so. Funktioniert. Solange die Sonne aufgeht, die Sonne niedergeht, solange es so ist, wie es ist, so lange läuft das. Und ein Naturgesetz, das von der Natur her gegeben ist und dann von Paulus auf unser geistliches Leben übertragen wird, das ist dieses hier. Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten, und wer da sät im Segen, der wird auch im Segen ernten. Nun, völlig klar, wenn du nicht säst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas wächst in deinem Garten, nicht gleich null. Die Frage ist einfach, ob es das ist, was du möchtest. Ich habe ja schon vor längerer Zeit mal gesagt, einem Monat, dass ich Karotten gesät habe. Und die sind auch gekommen, weil ich das wollte. Ich habe diesen Samen in den Boden geworfen und es ist was geworden. Mal schauen, ob ich nächsten Sonntag beim Erntedankfest noch ein paar hinstellen kann dann. Von diesen feinen, kleinen, ein bisschen zu wenig Wasser bekommen habenden Karotten. Das, was wir säen, das ernten wir. Das ist so eine Regel. Und hier wird es noch ein bisschen differenziert. Es wird gesagt, wenn du viel säst, kannst du viel ernten. Wenn du wenig säst, dann wirst du wenig ernten. Oder wie wir auf Schweizerdeutsch sagen, von nichts kommt nichts. Von nichts kann auch nichts kommen. Und das ist so ein Grund- oder ein Naturgesetz, das sowohl in der Natur gilt, was aber auch in unserem geistlichen Leben gilt. Dort, wo du in deinem Leben investierst, dort, wo du dein Augenmerk hinrichtest, dort, wo du sagst, da will ich, dass etwas passiert, dort wird in der Regel auch etwas passieren. Und dort, wo du nicht hinschaust, dort passiert nichts. Manchmal ist es auch so, dass wir natürlich ans falsche Ort hinschauen. Das gibt es auch. Dass wir denken, hier müsste unbedingt Gott jetzt handeln. Und Gott ist schon längst dran, auf einem Umweg an einem anderen Ort zu handeln, weil ihm das wichtiger ist. Das ist seine Souveränität. Aber wir waren letzten Freitag und Samstag, also gestern und vorgestern, in der Retrette. Und Christian wird da noch ein paar Worte dazu sagen. Und was uns wirklich wieder neu aufgefallen ist, mir fast jedes Jahr, wenn wir in der Retrette sind, wir haben unsere Willkommenskultur verbessert. Amen? Genau. Wir haben unsere Willkommensfigur verbessert, und der Grund ist nicht einfach zufällig, weil wir alle so viel netter geworden sind oder weil wir vorher alles so Holzpflöcks waren. Sondern der Grund ist auch mit der, dass wir gesagt haben, hier schauen wir mal ganz konkret hin. Dann haben wir die Kaffeebar gebaut dort hinten. Wir haben einfach uns das wie ein bisschen auf die Fahne geschrieben, vor Augen gestellt und gesagt, da wollen wir darauf achten, und es hat sich verändert. Wir haben auch etwas Wunderbares. Wir haben auch gesagt, wir möchten gern unsere verlorene Generation wieder gewinnen. Die Menschen, die hier aufgewachsen sind und dann doch den Weg nicht gefunden haben, nicht mal wegen unserer Kirche, sondern grundsätzlich im Glauben irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Wir möchten diese Menschen wieder gewinnen. Ich weiß noch genau, wir haben uns überlegt, wir könnten das machen, wir könnten jenes machen. Wir hatten Pläne, wir hatten das lange auf unserer To-Do-Liste, auf unserer Aktionsliste bei der Gemeindeleitung. Und dann kam Corona und patsch, alle unsere Pläne waren dahin. Aber wir hatten es auf dem Herzen. Es war in unserem Kopf, es war in unserem Herzen, es war in unserem Willen, wir möchten. Und siehe da, gelegentlich finden wir Leute, die hier aufgewachsen sind, plötzlich wieder bei uns. Wunderbar. Gott sieht, was in unserem Herzen uns wirklich wichtig ist, wo wir hin möchten. Und genau das schenkt er uns auch. So nach dem Wort, habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Nicht, was du denkst, was wir als Christen haben müssten, sondern das, was in deinem Herzen du wirklich, wirklich willst. Wer kärglich sät, der wird kärglich ernten, genauso wie dieser Ball runterfällt, wenn ich ihn loslasse. Und dann heißt, wir sollen im Segen säen. Und das Wort, das hier gebraucht wird, ich habe es auf das griechische Wort auf Deutsch umgeschrieben, also mit deutschen Buchstaben, also mit unseren Buchstaben geschrieben. Das heißt Eulogia. Das ist ein zusammengesetztes Wort. Eu bedeutet gut und Logia kennt ihr vielleicht von Logik, von Logos oder so. Das bedeutet eigentlich Wort, man kann es immer ein bisschen weiter fassen, in diesem Zusammenhang gutes Wort. Also der erste Segen, den es gibt im Leben, ist ein gutes Wort über jemanden zu sprechen. Wenn wir sind so in der Planung wegen Einsegnung von Kindern, wenn wir das machen, sprechen wir gute Worte über unseren Kindern aus. Wenn ihr zu Hause eure Kinder segnet, dann sprechen wir gute Worte aus. Das Gegenteil ist die schlechten Worte, der Fluch, wenn wir jemanden schlecht festlegen. Segen bedeutet biblisch gesehen auch immer etwas von der Fülle Gottes ins Leben hineingeben. Das heißt, das, was Gott über einen Menschen denkt, in den Segensworten, in den Mensch hineinsagen, oder auch das, was Gott ans Segen in unser Leben materiell gegeben hat, weiterzugeben. Und man könnte es sogar noch ein bisschen weiter fassen und sagen, das Säen soll im Lobpreis geschehen, in den guten Anbetung, in der guten Anbetung Gottes. Wer in der Anbetung, im Segen Gottes sät, der wird auch ernten. Und ein letzter Gedanke in diesem ersten Teil, säen ist praktischer Glaube. Und ich habe es schon vermutlich in jeder Predigt jetzt, in diesen vier Predigten gesagt. Manchmal ist unser Glaube ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr, sehr geistlich, sehr, sehr nicht greifbar und sehr, sehr irgendwie vielleicht kopfgebunden auch manchmal oder auch nur gefühlsgebunden, was auch okay ist. Aber unser Glaube muss auch immer wieder mal praktisch werden. Es genügt nicht, das Richtige zu glauben. Es genügt nicht, die richtigen Worte zu sagen. Wir können das Glaubensbekenntnis 20 Mal hinschi und fürschi sagen, also nach vorne und nach rückwärts sprechen. Das ändert noch nichts daran, wie es in uns wirklich aussieht. Letztendlich zählt in unserem Leben das, was aus uns herauskommt. An Worten und an Taten. Das zeigt, wo wir wirklich stehen. Darum sagt Jesus immer, wir müssen das Herz anschauen. Aus dem Herz kommt. Und dann kommen die Taten. Und die Taten sind sichtbar. Und wenn man einfach immer denkt, ja, ich glaube schon das Richtige, aber niemand merkt etwas davon, dann ist es seltsam. Zumindest mal einen Grund, genauer hinzuschauen. Glaube oder Säen geben ist praktischer Glaube. Warum? Weil wir vertrauen müssen, dass das, was in der Natur angelegt ist, tatsächlich passiert. Das gilt für das Geistliche, aber natürlich auch für das Weltliche. Also für den weltlichen, normalen Samen meine ich damit, für die Karotten. Glaube heißt, oder es ist sehr, ist auch da im Glaube, weil wir überzeugt sind, dass Gott sein Wort hält. Also wir sind überzeugt, dass wenn wir das tun, was Gott in seinem Wort sagt, dass das auch dann einen Rückfluss in unser Leben bringt, dass es das auch spürbar wird, dass es nicht umsonst ist, um es mal so ganz plakativ zu sagen. Glauben heißt, oder Säen ist Glauben, weil wir etwas wegwerfen, was eigentlich wertvoll ist, sowohl in unseren Gärten, wie auch wenn wir geben, also wenn es ums praktische Geben geht, und wir wissen nicht, ob was daraus wird. Wir glauben es, wir hoffen es, wir vertrauen, dass Gott das auch so macht. Aber wenn wir so einfach mal so Samen nehmen und ein bisschen ausstreuen oder so, dann scheint das im ersten Moment einfach seltsam. Dann denken wir, ach ja, das sollte man eigentlich gar nicht machen. Weil eigentlich muss man ja alles zusammensammeln, oder? Man muss es raffen, man muss es behalten, man muss schauen, dass nichts verloren geht. Aber Gott ist ganz anders. Gott ist der Gott, der mehr gibt, als wir eigentlich ertragen können. Gott ist ein Gott, der großzügiger ist, als ich in mir, in meinen kühnsten Vorstellungen mir das ausdenken kann. Gott ist ein Gott, der investiert in uns Menschen, obwohl er manchmal vielleicht schon weiß, dass es sich nicht lohnt, und er investiert trotzdem, weil wir ihm so wichtig sind. Wir säen, weil wir glauben, dass das, was wir säen, auch einen Ertrag bringen wird. Und darum ist es praktischer Glaube. Also wenn ein Glaube so ein bisschen auf der theoretischen Ebene hängen geblieben ist, dann wäre das ein Moment, wo man ganz praktisch einfach mal glauben kann. Und wenn es um dieses Säen geht, dann, und um das Geben geht, dann ist jeder gefragt, dann ist jede einzelne Person wichtig. Und da kann man nicht denken, ja, dann sollen mal die geben, die richtig viel verdienen. Dann sollen die mal reinlegen, dann ist das gut, dann reicht das für alle. So wie letzten Sonntag, oder die Reichen geben viel von ihrem Überfluss. Sondern jeder, sagt der Apostel Paulus hier, jeder soll darüber nachdenken. Jeder soll sich selbst fragen, was ist für mich möglich? Was kann ich? Also nicht einfach hirnlos, zack, einfach mal alles in den Pott werfen, sondern überlegen, was geht wirklich? Was kann ich, was kann ich nicht? Und dann einen Entschluss fassen. Das heißt, was du dir vorgenommen hast. Entschluss im Herz gefasst, ich will. Und dann wird es konkret und dann setzen wir es um. Das heißt, der Apostel Paulus redet hier nicht von einem spontanen, ja, ich bin jetzt gerade so begeistert und es ist alles gerade so toll und mein Leben läuft so gut, darum gebe ich jetzt ein bisschen mehr. Sondern er sagt, denke darüber nach, wie geht es in deinem Leben? Was ist möglich, was ist nicht möglich? Und es gibt in der Bibel solche Beispiele, wir haben letzten Sonntag, habe ich das versucht zu erklären, es gibt so Beispiele, wo Leute über ihr Maß viel mehr gegeben haben, wie diese Witwe. Aber in der Regel geben die Leute das, was sie geben können, nicht das, was sie nicht können. Wir müssen uns nicht arm machen durch unser Geben, außer Gott führt uns in diese Armut hinein, weil das unsere Lebensberufung ist. Aber so wie es nicht jedem und jeder Frau gegeben ist, um allein zu bleiben, also als wie eine Diakonisse oder so, so ist es auch nicht jedem gegeben, einfach über das Maß zu geben. Und darum ist es wichtig, dass wir denken und dann entscheiden und dann ganz konkret auch handeln. Nicht als solche, die unter Druck sind und denken, ja, ich muss ja. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen mir, ja, irgendwas muss man ja bei euch in der Kirche mitarbeiten, sonst gehört man nicht richtig dazu. Und ja, dann mache ich halt auch irgendwas. Und wie soll ich sagen? Wenn du die Gabe der Dienstbereitschaft hast, ja, dann kannst du tatsächlich einfach alles machen. Weil du einfach dienen willst. Das ist okay. Aber in der Regel geht es nicht darum, dass wir einfach irgendetwas auf irgendeine Art mit Krächzen und Stöhnen machen, sondern es geht darum, dass wir das tun, wo Gott uns berufen hat. und Gott uns auch hingestellt hat. Und das heißt nicht, dass es nicht Dinge gibt, die auch sonst noch gemacht werden müssen. Oder? Es wird nie so sein, dass wenn wir einen Tag der großen Gemeindekirchenreinigung haben, dass jeder morgen dann am Samstagmorgen von Gott einen Anruf kriegt, ich habe dich heute berufen, Fenster zu putzen. Und du bist berufen, die WCs mal richtig zu reinigen. Küche wäre dran für dich und für dich wäre der Boden hier oben dran und Staubsaugen sollte man hier auch überall. Das ist für dich. So wird das nicht sein. Sondern da braucht es auch einfach eine Grundbereitschaft zu dienen. Aber wenn es ein längerfristiger, immerwährender Dienst sein soll, dann ist es auch wichtig, dass er zu uns passt. Und dass wir nicht uns dauernd irgendwie verkrümmen müssen, um das zu tun, was wir tun sollen. Sondern dass wir sagen, ja, so ein bisschen am Klavier sitzen und Lieder singen. Oder hinten die Schieberegler auf- und zumachen. Das ist super. Oder mit den Kindern unterwegs zu sein, oder in der Hütte oder auch unten, das macht mir Freude. Kinderaugen strahlen. Ich habe immer Freude, wenn Annalina hier im Gottesdienst ihre Runden dreht. Ich wundere mich, dass die anderen nicht angesteckt werden. Ich denke, vielleicht haben wir zu wenig von diesen Rösslern. Wir müssen da mal schauen. Nicht als einer, der sich verkrampft, sagt, ich muss. Nicht wie Hananias und Sapphira, die eigentlich einen Betrag hatten und dann sagten, ja, eigentlich in der Gemeinde geben immer alle das, was sie verkauft haben. Den ganzen Betrag geben sie. Und wir können ja nicht gut die Hälfte geben, so sehen wir aus wie Geizhälse. Aber wir können auch nicht alles geben, weil es uns reut. Was sollen wir tun? Und dann, wir geben einfach nur einen Teil und tun so, als ob es alles wäre. Und Apostel Petrus sagt ihnen dann vorne gerade ins Gesicht hinein, ja, ihr betrügt nicht uns. Es geht nicht um Menschen. Auch in unserem Geben, auch in unserer Art, wie wir unser materielles Zeugs verwalten, auch in dem stehen, sitzen, leben wir vor Gott, sind wir vor Gott, ihr betrügt Gott, nicht Menschen. Ihr hättet alles behalten können. Aber ihr habt euch entschieden zu lügen. Betrügen. Nicht so. Dann als ein fröhlicher Geber. Einer meiner Lieblingscomics. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir dieses Buch geschenkt hat. Es gibt nämlich Leute, die haben vermutlich gedacht früher, ja, der andere hat so ein schweres Leben, der muss auch mal was zu lachen haben. Dann habe ich solche Bücher gekriegt. Ich weiß nicht, ob ihr den Witz versteht. Soll ich ihn euch erklären? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, oder? Und der gesetzliche Mensch denkt, ja, wenn das in der Bibel steht, dann muss ich wenigstens dann, wenn ich gebe, fröhlich sein, auch wenn mein Leben sonst total den Bach runtergeht und verschissen ist. Das ist der Witz hier drin. Und das ist eben nicht gemeint, sondern einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, meint, du hast etwas erfahren von dieser Großartigkeit Gottes, von dieser Freude, die in Gott ist, zu geben, zu beschenken. Du hast empfangen und als der empfangen hat, hast du auch Freude weiterzugeben. Weil du weißt, ich werde nicht ärmer, sondern das Prinzip Gottes ist, je mehr wir geben, desto reicher werden wir. Desto mehr wird auch Gott uns geben. Das ist so ein geistliches Prinzip, dass man eigentlich nicht richtig erklären kann, aber ich kenne niemand, der in diesem Leben gegeben hat, aus einer richtig guten Motivation hinaus und mir dann später sagen musste, es hat sich nicht gelohnt. Ich kenne Leute, die gedacht haben, wenn wir viel geben, dann erhalten wir viel und haben so aufgerechnet, oder wie mit Zinsen und so, und gedacht, ja, oder wie diese hier, oder? Die hat jetzt die Gemeinde gewechselt, vielleicht könnt ihr es nicht lesen. Und dann, wir gehen jetzt zur Nordstadtgemeinde, da beträgt der Zehnte nur 9%. Oder kann man richtig sparen, natürlich. Und heute muss man natürlich auch rechnen. Ja, ich sage ja, man muss überlegen, was man geben kann. Ja, ich sage nichts dazu. Letztendlich brauchen wir dieses Vertrauen in Gott, dass Gott sein Wort wirklich umsetzt in unserem Leben. Wir brauchen dieses Vertrauen, dieses Wissen oder diese Gewissheit auch, dass Gott das, was er sagt, auch tatsächlich tun kann. Ich habe angefangen vor 4 Wochen mit Malachi, mit dem 10. Und ich habe versucht zu zeigen, ich glaube es noch von da, dass der 10. ein guter Rahmen ist, um mal zu sehen, was doch hier sein konnte. In den Bibelgesprächen haben wir hin und wieder mal darüber nachgedacht, auch dass die Israeliten damals viel mehr gegeben haben als der 10. Das war nur so der eine Teil, oder? All die freiwilligen Gaben, die haben sie nicht vom 10. abgezogen. Und sie haben es auch nicht gemacht wie einer meiner jungen Leute, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber es sind ja immer mal wieder neue Leute auch hier, kann man auch die alten Geschichten wieder vorkommen. Der kam in die Lehre und hat gesagt, ja, ich bin jetzt in der Lehre und ich verdiene jetzt Geld. Und hat er gesagt, wie viel hat er verdient? Ungefähr, was war das, 96, 97. Und dann hat er gesagt, und ich gebe zu Hause einen Teil ab, und ich lege so viel auf das Konto, damit ich dann meine Autofahrprüfung machen kann. Ich tue auf die Seite für Ferien und andere Dinge. Sein Vater war eine Koryphäe in einer Firma, buchhaltungsmäßig. Und hat so verschiedene Dinge aufgezählt. Dann habe ich dann gefragt, ja und ja, der 10. Ja, für das mache ich Jungschar. Da habe ich gedacht, ja, das ist super, dass du Jungschar machst. Machst es ja auch gut, oder? Habe ein bisschen auf die Schulter geklopft und gesagt, aber weißt du, das ist das eine und dann ist das andere. Wir dienen Gott mit unserer Zeit, wir dienen Gott mit unserer Kraft, wir dienen Gott mit unseren Gaben, auch mit dem, was wir haben. Das braucht Vertrauen. Das braucht dieses Vertrauen, dass Gott genau dieses Wort, das hier jetzt an der Wand steht, in unserem Leben umsetzen kann. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volles Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Ich könnte mit solchen Worten meinen ganzen Tag verbringen. Alle Dinge, alle Zeit, volles Genüge. Nicht toll? Das ist unser Gott. An den Herrn und König glauben wir. Wir glauben nicht an einen Gott, der uns bei jeder Gelegenheit in die Tasche hineinlangt, um etwas rauszuholen. Wir glauben nicht an einen Gott, der uns sehr, sehr eng hält oder so wie mein Großvater, oder der hat meiner Großmutter immer nur ganz wenig Haushaltungsgeld gegeben. Ich weiß gar nicht genau, warum. Und dann, als sie ihre AV bekommen hat, hat sie freudestrahlend gesagt, jetzt habe ich mein eigenes Geld. Mein eigenes Geld. Und sie war großzügig damit. Sie hat uns Enkel gerne was gegeben, mit ihrem Geld. Nicht so, dass Gott uns irgendwie klein hält und sagt, du musst, mit dem musst du jetzt auskommen, das genügt schon für dich, oder? Sondern er ist ein Gott, der reichlich geben kann, viel mehr, als wir uns vorstellen und ausdenken. Hätte eigentlich oben alle Gnade auch noch markieren sollen, habe ich heute Morgen gemerkt, aber ich bin nicht mehr dazu gekommen. Alle Gnade unter euch reichlich sei. Warum? Warum ist Gott so reich? Weil er möchte, dass durch uns etwas zu dem Nächsten kommt. Weil er möchte, dass wir teilhaben an dieser Freude, wenn wir anderen Menschen etwas geben können und dann die Augen sehen oder auch nur sehen, dass sich etwas verändert im Leben. Weil er Freude hat, wenn in unserem Herzen nicht diese enge, kleine, karierte Haltung herrscht, sondern diese großzügige Haltung. Weil er Freude hat, dass wir das, was wir von ihm empfangen, vergeuden, richtig gehend für andere vergeuden. Wir werden am Ende unseres Lebens nie gefragt werden, wie viel Geld wir noch auf unserem Konto haben. Ich weiß noch, wir hatten damals, als ich in der FEG arbeitete, irgendein Haus verkauft, ein Altersheim oder irgend sowas oder ein Kinderheim. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war ein Altersheim dort bei Glarus hinten. Auf jeden Fall kam dann relativ viel Geld oder in die Vereinskasse FEG Schweiz. Und dann waren wir an Delegiertenversammlung. Und dann haben wir überlegt, was wir mitmachen, oder? Und das Schlauste ist natürlich, das zu investieren oder dann die Pensionskassen auszugleichen, die alle so ein bisschen am Darben waren. Und dann ist eine aufgestanden und hat gesagt, liebe Freunde, wenn wir mal im Himmel sind, wollen wir dann wirklich, dass Gott sagt, ihr habt eine super Pensionskasse gebaut? Oder wollen wir das Geld nicht lieber dort einsetzen, wo Menschen zum Glauben kommen? Er war der Missionsleiter der FEG. Und er hat gesagt, ich will nicht vor Gott hinstellen und sagen, wir haben sehr viel Geld angespart. Sind wir nicht tolle Kerle? Und ich will es ausgeben für Menschen. Ich will es ausgeben, dass Menschen im Glauben wachsen, dass Menschen zum Glauben kommen. Überfließend. Das ist der Gedanke Gottes. Und um in diesen Fluss hineinzukommen, musst du einfach mal wie den Stöpsel ziehen. Dein Stöpsel, der dich hält und sagt, ich muss zusammenhalten. Dann kommt von Gott her auch mehr nach. Ich komme zum Schluss. Nächsten Sonntag haben wir Erntedankfest. Wir werden wie immer dankbar zurückschauen. Wir werden schauen, was hat Gott in unser Leben gegeben. Und früher war das so, dass wir da Trockenkürbisse hier. Früher war das ja so, dass man dann den Ertrag der Felder brachte, oder dass man miteinander die Kartoffeln tauschte und so weiter und so fort. Wir haben keine aktive Bauern mehr in der Gemeinde, soviel ich weiß. Einfach noch Leute, die einen Garten haben und den sorgsam und pflegen. Und letztens hat mir jemand gesagt, ja, es ist halt von der Zeit her ein bisschen spät. Ja, aber du hast vielleicht sonst was geerntet. Du hast vielleicht sonst was empfangen, wo du sagst, da möchte ich dankbar sein dafür. Und es wäre schön, wenn du das einfach auch auf eine symbolische Art darstellen könntest. Das hat Gott mir geschenkt. Diese kreative Idee, dieses Lied kam in mein Herz hinein. Oder da hat Gott über meinen Verstand hinaus mir einfach einen Weg gebahnt, wo ich nicht keinen Weg sah, und ich bin so glücklich, wie es geworden ist. Dann wäre es auch schön, wenn wir etwas davon hören würden. Nächsten Sonntag steht in diesem Zeichen, dass wir darüber austauschen, was haben wir im vergangenen Jahr zusammen erhalten, was hast du persönlich erhalten. Und da gibt es noch die Teilete, aber da kommen wir nachher doch dazu. Ich hoffe, es ist einigermaßen rübergekommen. Ich werde natürlich das euch auch nochmals schreiben dann, dass ihr es nicht vergesst, weil ja morgen der Alltag schon wieder über euch hineinbricht, was mir völlig klar ist. Lasst uns aufstehen für die nächsten Lieder.